Guten Morgen. Na, geht's euch gut? Seid ihr fit? Sehr gut, wunderbar. Claudia, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du einer der Mütter unserer Gemeinde bist hier. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja toll. Können mal bitte alle, die Berlin mitgegründet haben, aufstehen. Come on. Meine Ehre ist natürlich, geht natürlich an Jesus, aber ja, wie du sagst, ihr hattet einen Traum, dem seid ihr gefolgt, deshalb seid ihr hierher gekommen und davon profitieren wir heute hier. Also ich bin sehr dankbar. Okay, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der wirklich, der wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Okay, wer hat das geschrieben? Goethe, genau, das ist der Faust oder Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe. Genau, in meiner Generation vor 30 Jahren war das Pflichtlektüre in der Schule. Sehr gut. Genau, Generationen von Deutschen wurden somit durch diese Zeilen geprägt und dachten, wow, die Bibel ist ja echt schwer zu verstehen. Ich meine, wenn schon Faust sich nicht sicher sein konnte, wie er den ersten Satz übersetzt, nebenbei war gar nicht der erste Satz des Johannesevangeliums, dann kann doch keiner wirklich die Bibel verstehen, oder? Und ohne Witz, solche Argumente sind mir schon begegnet. Wenn doch jede Betonung des Satzes schon die Bedeutung verändern kann. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Jedes Mal eigentlich eine andere Bedeutung. Wie können wir dann verstehen, was die Bibel uns sagen will? Dieser Gedankengang ist weit weg davon, ein dummer Gedankengang zu sein, möchte ich an der Stelle mal sagen. Weil ja, es ist Gottes Wort und es macht einen Unterschied, wie wir es verstehen. Es macht einen Unterschied, wenn wir es falsch verstehen. Wir sollen mit unserer eigenen Interpretation sehr vorsichtig sein. Glücklicherweise gibt uns Jesus zwei Hilfen, um das Wort zu verstehen und das alles ganz einfach zu machen. Die erste Hilfe ist, nehmt es wörtlich. Jesus sagt immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen, was David tat? Habt ihr nicht gelesen, was die Priester am Sabbat im Tempel tun sollen? Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie als Mann und Frau schuf? Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten? Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Jesus drückt also immer wieder die Erwartung aus, dass wir wissen, was in der Bibel steht, und er drückt die Erwartung aus, dass wir uns daran halten. Und dann macht das für uns noch einfacher und fasst alles im höchsten Gebot zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, sagt er. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und um ehrlich zu sein, das versteht jedes Kind. Das versteht jedes Kind sogar ohne diese Folie, die ich euch vorbereitet habe. Wenn einem Kind die Bibel zeigst, begreift es, man muss Gottes Wort gehorchen. Und es begreift, man soll Gott lieben und man soll seine Nächsten lieben. Das ist doch einfach, oder? Für einen Gelehrten wie Professor Faust ist das natürlich nicht einfach, ja. Deshalb muss auch Professor Faust erst zum Kinde werden, damit er versteht, was Gott ihm durch die Bibel sagen will. Und damit herzlich willkommen mit dieser Einleitung zu unserem Gottesdienst. Wir reden weiter über das Logos, dieses schwere griechische Wort, das vom Konzept her gar nicht so leicht zu verstehen ist. Ja. Genau, und zum Anfang meiner Predigt möchte ich gerne beten. Großer Gott, deine Schrift ist wirklich wunderbar, wundersam. Ich kann sie mein ganzes Leben lang lesen und ich werde immer neue Dinge erkennen und immer neue Dinge verstehen. Ich kann sie das Leben lang lesen und ich kann immer wieder erkennen, dass es Dinge gibt, die ich falsch verstanden habe. Und doch hast du uns ein Buch gegeben, was so einfach ist und was so klar ist, dass man daraus seinen Kindern vorlesen kann in frühem Alter und sie begreifen, wer du bist und sie sehen dein Herz durch das Buch. Und ich danke dir dafür, dass du dein Wort so wunderbar gemacht hast. Ich bete dafür, Vater, dass es alle Zeit uns auf dem Herzen ist, dass wir es mit uns herumtragen und dass es uns anleitet und dass wir unser Leben darauf bauen können. Amen. Ach ja, und Gott, ich bete für die Predigt. Ich bete dafür, dass dein Geist durch mich spricht, Vater, und dass nicht meine Weisheit ist, die ich hier zum Besten gebe, sondern dass du jedem das gibst, was du möchtest, was du ihm aufs Herz legen willst. Amen. Okay. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier vorne stehe, weil letzte Woche hat Austin angekündigt, dass er heute Teil 2 seiner Predigt halten wird. Was war der Titel der Predigt? Ihr macht es euch zu einfach. Salzig und stabil, genau. Austin hat über salzig und stabil gepredigt letzte Woche. Genau, Teil 1 der Predigt war, seid stark, seid standhaft, seid fest im Wort. Mit einem Minipunkt über Gebet. Das war, seid stabil. Genau, für heute hatte er eigentlich Teil 2 angekündigt, euer Wort sei mit Salz gewürzt. Aber er ist leider doch heute verhindert, deshalb kommt die zweite Hälfte erst nächste Woche. Genau. Und seine beiden Punkte drehen sich eigentlich um das Thema Evangelisation. Seid stabil, seid fest in dem, wie ihr das Wort mit anderen Menschen redet. Euer Wort sei mit Salz gewürzt anderen gegenüber. Ich spreche heute über das Logos in der Gemeinde. Ah ja, genau, das war die Folie, die ich eigentlich zeigen wollte. Salzig und stabil. Okay, das Logos in der Gemeinde, was bedeutet das? Das Wort Gottes in der Gemeinde. Ich finde, es gibt zwei Aspekte, über die ich heute sprechen möchte. Einerseits, wie das Wort unsere Gemeinschaft beeinflusst oder beeinflussen soll, und andererseits, wie unsere Worte im Umgang miteinander sein sollen. Und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiges Thema. In Johannes 13 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, unser Umgang miteinander ist nicht nur etwas, was einem guten Ton entspricht. Ja? Jünger untereinander sollten miteinander klarkommen. Ja? Das ist die Grunderwartung, wie sie auch in jeder Familie ist, dass Geschwister miteinander klarkommen sollen. Trotzdem wissen wir, dass das nicht immer ganz so leicht ist. Aber in der Gemeinde ist da noch mehr. In gewisser Weise repräsentieren wir mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Jesus. Mit der Liebe, die wir füreinander haben, sollen wir den Menschen die Liebe, die Jesus für sie hat, zeigen. Die Liebe Jesus soll durch uns erkennbar sein. Ich habe also 3 Punkte und ich habe gehört, dass die Teens bei meinem ersten Punkt dabei sind. Mein erster Punkt ist, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das kommt aus Kolosser 3, Vers 16. Genau, nach dem ersten Punkt könnt ihr euch mit Daniel zurückziehen und eine Diskussion über dieses Thema haben. Mein zweiter Punkt, Vorausschau, was kommt heute? Seid bereit, Rechenschaft abzulegen. Das kommt aus Matthäus 12, Vers 36. Und der dritte Punkt heute, eine linde Antwort stillt den Zorn. Das kommt aus Sprüche 15, Vers 1. Gut, kommen wir zu unserem ersten Punkt. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das kommt, wie schon gesagt, aus Kolosser 3, Vers 16. Jetzt lesen wir mal den ganzen Vers. Und zwar von 14 bis 17, also im Kontext. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Der Friede Christi regiere in euren Herzen, sagt er. Das ist ein großes Ziel, dass innerhalb unserer Gemeinde der Friede Christi regiert. Ich habe schon vorhin gesagt, warum? Weil an der Liebe untereinander man uns als Jünger erkennen soll, als Außenstehender. An der Liebe, die wir füreinander haben. Genau, und die Frage ist, was erkennt jemand, der bei uns reinkommt? Erkennt er am Umgang, den wir miteinander haben, die Liebe Christi? Kein Mensch ist der Richter, Gott ist der Richter. Das heißt, jemand, der reinkommt und uns beurteilt, ja, der kann nicht Gericht über uns sprechen. Aber trotzdem, ich glaube, wenn er hier reinkäme und er fände keine Liebe, dann ist es erlaubt, dass er zu dem Schluss käme, wahrscheinlich sind das keine Jünger. Ich rede jetzt nicht von einer Liebe, einer freundschaftlichen Liebe, die du hast zu deinem besten Freund oder zu deinen Freunden oder deiner Clique innerhalb der Gemeinde. Vielleicht ist hier dein bester Kumpel und jeder kann sehen, wie ihr euch mögt. Aber wie ist die Liebe zwischen den Geschwistern, die sich nicht so gut kennen oder die vielleicht nicht so gut miteinander klicken? Wir sind alle nicht einfach. Je älter wir werden, desto mehr wird auch das den anderen bewusst. Und wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns Geschwister, die sind enorm warmherzig, mitfühlend, mit dem starken Drang, die Schwachen zu beschützen. Wir haben bei uns Geschwister, die sind das weniger, aber dafür sind sie sehr wahrheitsliebend. Sie sind voller Eifer, für Gott das Richtige zu tun. Sie sind voller Eifer, darauf zu achten, dass das Richtige für Gott getan hat. Beide Gruppen haben recht. Aber oft fällt es Menschen, die so unterschiedlich sind, schwer, miteinander gut klarzukommen. Einige von uns sind extrovertiert und laut. Sie lieben es, viele Freunde in der Gemeinde zu haben. Vielleicht sind sie nicht besonders tief mit den anderen. Andere von uns fühlen sich in großen Menschenmengen unwohl, ziehen sich lieber zurück. Ihnen sind oft tiefe, ehrliche Beziehungen wichtiger, als viele Freunde zu haben. Aber kommen die beiden Gruppen miteinander klar? Wir haben viele unterschiedliche Nationalitäten. Wir haben viele unterschiedliche Temperamente. Einige von uns sind sehr empfindsam. Andere von uns haben relativ wenig Feingefühl. Aber kommen wir klar miteinander? Kommen die Schwachen bei uns in der Gemeinde klar mit den Starken bei uns in der Gemeinde? Nein, die Frage ist nicht, kommen wir klar? Die Frage ist, kann man die Liebe Christi an eurem Umgang miteinander erkennen? Das ist die Frage. Zurück zu Kolosser 3. Die Liebe, heißt es, ist das Band der Vollkommenheit. Die Liebe ist göttlich. Und zu Frieden sind wir berufen. Wie das aussieht, schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber was ich glaube, in dieser Schriftstelle in Kolosser 3 zu erkennen, ist, dass der Frieden auch an das Wort gekoppelt ist. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, heißt es da. Das Wort, das ist das Logos. Ja? Hier an der Stelle steht Logos. Und das Logos soll unter uns sein, unter uns wohnen. Römer 8 spricht davon, dass Christus, der das Logos ist, in uns sein soll. Und was das bedeutet, wenn das Wort unter uns ist, sehen wir, wenn wir weiterlesen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ich bin der Überzeugung, Dass wahre Liebe in einer Gruppe wie wir sind, mit so unterschiedlichen Menschen zwischeneinander, nur schwer möglich ist. Das ist auch der Grund, warum man Jünger an ihrer Liebe untereinander erkennen kann. Denn Liebe untereinander in einer Gruppe so groß wie unsere Gruppe ist nicht normal. Liebe untereinander in einer Gruppe, die so groß ist wie unsere, das findet man normalerweise nicht. Ich glaube auch, wir können das aus eigener Kraft gar nicht schaffen, so eine Liebe zwischen uns herzustellen. Ja? Zumindest, wenn es nicht das Wort ist, was uns in der Gemeinschaft antreibt. Das Wort, was uns lehrt, was uns ausrichtet. Was uns lehrt in Weisheit. Ich habe wenig Weisheit. Ja, also die Bibelstelle, Entschuldigung, die Bibelstelle sagt, lehrt einander in Weisheit, ermahnt einander in Weisheit, lehrt und ermahnt einander in Weisheit. Ich habe relativ wenig Weisheit wahrscheinlich. Oberflächliche Weisheit habe ich vielleicht. Aber andere in Weisheit zu lehren und zu ermahnen aus mir heraus, das könnte ich wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe die Weisheit der Bibel, das Logos, ja, das Wort Gottes, das ist Weisheit, meine Predigt vor ein paar Wochen. Es bringt aber nichts, wenn wir nur die Bibel lesen für uns selbst. Wir müssen sie auch anwenden. Du musst deine Geschwister lehren und ermahnen mit der Weisheit der Bibel. Sonst bringt es dir nichts, wenn du jeden Tag Bibel liest. Zumindest nicht für die Liebe untereinander. Und wenn du das tust, wenn du sie lehrst und wenn du sie lebst, wenn du sie ermahnst, wenn du mit ihr ermutigst, dann wird sie für dich selbst zur Richtschnur werden. Und du wirst die Weisheit in die Gemeinde tragen und die Weisheit des Wortes wird die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft haben, verändern. Du wirst nicht nur den Frieden Christi bei anderen fördern, wenn du das tust, du wirst auch den Frieden Christi bei dir fördern. Und jetzt mal zu unseren Jugendlichen. Seid ihr in der Lage, andere mit Bibelstellen zu ermutigen und zu ermahnen? Seid ihr in der Lage, andere mit Bibelstellen zu ermutigen und zu mahnen? Die Bibel traut euch viel zu. Wisst ihr, dass Johannes, der Jünger Johannes, als Jesus ihn ausgewählt hat, wahrscheinlich zwischen 15 und 18 war, also ungefähr in eurem Alter? Das ergibt sich aus mehreren Dingen. Das ergibt sich zum Beispiel daraus, dass er ca. 100 nach Christus gestorben ist. Das war 70 Jahre nach ungefähr nach dem Tod von Jesus. So, das heißt, der war wahrscheinlich 15, 16, 17, als Jesus ihn auserwählt hat, sein Jünger zu sein und mit ihm zu wandeln. Und Paulus sagt im 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Er sagt es zu einem jungen Gemeindeleiter, der war schon ein bisschen älter als ihr, wahrscheinlich so um die 30. Aber ich glaube, diese Stelle trifft auch auf dich zu, wenn du das Wort wenn du das Wort liest und wenn du das Wort weitergibst. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ich möchte das an euch weitergeben. Ich möchte euch ermutigen. Lernt die Bibel wirklich kennen. Ihr seid nicht mehr zu jung dafür. Ich habe eine Studie gelesen zur Lesekompetenz in 16 Ländern, die untersucht wurden, und wie sich diese in den letzten 20 Jahren verändert hat. Habt ihr gewusst, dass in 11 dieser 16 Länder die Lesekompetenz mindestens gleich geblieben ist oder sogar stark gestiegen ist? Ja, denkt man so, was? In 5 anderen Ländern dagegen ist sie gefallen, in Deutschland sogar stark gefallen. Was will ich damit sagen? Lasst euch nicht von diesem deutschen Trend anstecken. Es ist nicht der Geist der Zeit, es ist der Geist von Deutschland. Aber keine normale weltweite Entwicklung. Das heißt, nehmt die Bibel, lest sie, fangt an mit einem Evangelium. Zum Beispiel das Markus-Evangelium kann man, falls ihr das noch nicht gelesen habt, bei mittlerer Lesegeschwindigkeit in 40 bis 60 Minuten lesen. In dem Tempo Bibel zu lesen, ist nicht immer die richtige Wahl. Aber seid ihr euch bewusst, dass ihr in 40 bis 60 Minuten das Markus-Evangelium einmal von Anfang an durchlesen könnt? Nehmt euch doch heute Abend mal eine Stunde Zeit dafür. Ich weiß, dass ihr viel wisst über die Bibel und aus der Bibel. Aber könnt ihr mit dem Wort lehren und ermahnen? Ihr seid nicht zu jung dafür. Okay, das also war mein erster Punkt. Wir brauchen das Wort Gottes und wir brauchen es, damit der Friede Christi unter uns wohnen kann. Und liebe Teens, ihr dürft euch jetzt zurückziehen, um mit Daniel über diesen geistlichen Punkt zu sprechen. Wir machen weiter mit dem zweiten Punkt, nämlich seid ihr bereit, Rechenschaft abzulegen? Und das kommt aus Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden, heißt es da. Der eine oder andere von euch sagt, hey, halt, warte mal, das wäre doch jetzt eine super Stelle für die Teens gewesen. Das mag sein, aber ich bin zuversichtlich, dass sie das bei sich zu Hause oft genug hören. Wir aber müssen das auch hören, ja? Die Stelle geht nämlich noch weiter. Ich muss gerade mal gucken, ist das 36 oder schon 37? Aha, die Stelle geht nämlich noch weiter. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden, heißt es hier. Oh, das ist eine harte Keule. Ich meine, wir werden doch nicht aufgrund unserer Taten gerechtfertigt, sondern aufgrund von Jesus' Vergebung. Wer hat diesen Vers gesagt? War das Paulus? War das Jakobus? Oh nein, es war Jesus selbst. Anmerkung nebenbei, natürlich spricht auch durch Paulus oder durch Jakobus das Logos, also Jesus selbst, ja. Genau, aber es ist krass. Jesus sagt, aus unseren Worten, aus unserem Logos, heißt es hier, werden wir gerechtfertigt, aus unserem Logos werden wir verdammt werden. Wie passt das zusammen damit, dass wir sagen, wir sind allein durch das Blut Jesus gerettet? Wir sind durch das Blut Jesus gerettet. Unsere Worte haben eine fürchterliche Kraft. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich denke da an Stellen wie Jakobus 3, Vers 5 und 6. Da heißt es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Die Zunge hat die Kraft, den ganzen Leib zu beflecken, heißt es. Noch mehr, sie hat die Kraft, das ganze Leben in Brand zu setzen. Mit dem, was du sagst, kannst du dein ganzes Leben in Brand setzen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Circa die Hälfte aller Menschen erleiden laut Goethe-Universität Frankfurt eine psychische Traumatisierung in ihrem Leben. Oft hat das mit physischer Gewalteinwirkung zu tun, aber oft ist das auch aufgrund und allein aufgrund von verbaler Gewalt. Ich habe gelesen, dass verbale Gewalt sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann. Und ich schätze, jeder von uns hat mal erlebt, wie sich verbale Gewalt anfühlen kann. Ich habe das erlebt in meiner Jugend. Und ich kann sagen, ja, die Zunge kann wirklich Leben in Brand setzen. Jakobus 3, Vers 8 geht es weiter, da sagt er, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Wie passt das damit zusammen, dass wir durch die Zunge gerechtfertigt werden? Ihr erinnert euch vielleicht, das Logos ist mehr als nur die Worte, die wir sagen. Wenn die Stelle also sagt in Kolosser, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, in Kolosser war das, ne? Matthäus, okay. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, dann ist davon mehr die Rede als nur von den Worten, sondern es ist dein Wandel, es ist dein Vermächtnis, es ist das, wofür du stehst. Die Tat. Genau. Und alles wird durch die Worte, die aus deinem Mund kommen, geleitet. Wir lesen schon im Alten Testament, Sprüche 21, Vers 23, Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Ich glaube, wenn wir die Zunge kontrollieren lernen für Jesus, wenn wir uns antrainieren, positiv, liebevoll, aufbauend miteinander zu reden, aber auch die Wahrheit auszusprechen in Christus und nicht jemanden mit falschem Zuspruch stattdessen versuchen zu beruhigen, dann werden wir mit der Zunge unser Leben in eine andere Richtung lenken, in eine Richtung lenken, die Gott gefällig ist. Und dann wird Jesus eines Tages zu uns sagen, kommt her, meine Kinder, ich werde euch eure Sünden vergeben. Aber unterschätzt nicht die Macht der Zunge, auch ein bisschen üble Nachrede oder Spott heimlich zu Hause oder Zynismus kann dein Herz vergiften und kann das Herz der anderen um dich herum vergiften. Wenn wir uns den Sünden der Zunge ergeben, ja, wenn wir mit ihr lügen, verleumden, übel nachreden, spotten, lästern, beleidigen, streiten, fluchen, unaufrichtig schmeicheln, dann werden wir vielleicht eines Tages vor Jesus stehen und er wird sagen, ich kenne dich nicht. Lass dein Logos rein und edel sein vor Gott, sodass du alle Zeit bereit bist, vor ihm Rechenschaft abzulegen. Amen. Damit kommen wir zu meinem dritten Punkt. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Eigentlich brauchen wir aus meiner Sicht keinen dritten Punkt. Es ist in gewisser Weise auch nur eine Variante des zweiten Punktes. Setz deine Worte ein, um Gutes zu tun. Und die Bibel ist voll davon, dass wir unsere Worte einsetzen sollen, um Gutes zu tun. Ich will euch einfach ein paar Beispiele vorlesen und anschließend werden wir gemeinsames Abendmahl einnehmen. Sprüche 12, Vers 25. Da heißt es, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Was für einen Unterschied kann es machen, wenn dein Herz bedrückt ist und dann kommt jemand mit einem freundlichen Wort zu dir? Das kann sein wie ein kostbares Geschenk. Kennst du jemanden, der von Sorgen beladen ist? Oft sind wir von Sorgen und Nöten eines anderen Menschen wie gelähmt. Ja? Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir wissen nicht, was wir sagen können. Uns fällt kein Rat ein. Und dann sagen wir vielleicht nichts. Sag ein freundliches Wort. Sag einfach ein freundliches Wort, wenn du jemanden hast, der leidet. Ermutige. Das kann einen Riesenunterschied machen. Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Wir werden eines Tages im Himmel sein und dann werden wir uns wundern, über was für unnötige Dinge wir uns hier auf der Erde die Gemüter erhitzt haben. Das wird für uns alles so unwichtig sein. Deshalb schon jetzt, sei ein Friedensstifter, suche nicht den Streit, schlage nicht zurück. Nein, im Konfliktfall stille den Zorn des anderen mit linden Antworten, wie die Bibelstelle sagt. Epheser 4, Vers 29. Was soll das? Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Ich habe vorhin die Sünden der Zunge aufgezählt, aber genauso könnte man auch die Segnungen der Zunge aufzählen. Rede, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist. Anmerkung, das sind drei getrennte Dinge. Manchmal kann es notwendig sein, etwas zu sagen, was sich weder gut anfühlt, noch erbauend anfühlt. Aber rede, was gut, was erbauend, was notwendig ist. Dann kannst du denen, die zuhören, Gnade bringen. Wow, was für eine Macht hat die Zunge. Nicht nur negative, auch positive. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr es auch tut. Wie schon gesagt, tröstet und erbaut einander. Zum Abschluss Lukas 6, Vers 27 und 28. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Genau, das ist der Punkt. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Gesundheit. Genau, also zum Abschluss, Lukas 6, 27 bis 28 sagt uns, dass der Segen unserer Zunge nicht nur unserer Gemeinschaft zugutekommen soll, sondern dass wir explizit damit auch unsere Feinde segnen sollen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Wow, das ist so radikal. Das ist so Jesus. Ich fasse zusammen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst uns das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Lasst uns immer bereit sein, Rechenschaft vor Gott über unser Logos abzulegen. Ja? Wir werden irgendwann Rechenschaft ablegen müssen. Und drittens, eine linde Antwort stillt den Zorn. Lasst uns mit unseren Worten Gutes tun. Die Zunge ist auch mächtig, wenn es darum geht, mit ihr zu segnen. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und all das, was wir hier sehen, was wir miteinander leben dürfen, kommt nur, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Kommt nur, weil Gott ist, was er ist. Ein Gott, der uns liebt und der uns annimmt, so wie wir sind, trotz unserer Fehler. Ja. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat sich ans Kreuz nageln lassen. Ich habe schon oft das Bild gehört, dass er damit sozusagen, er hat seine Arme ausgebreitet, fixieren lassen, damit jeder sieht, dass seine Arme immer offen sind, für seine Kinder zu ihm zu kommen, für jeden Menschen zu ihm zu kommen. Das heißt, alles das, was wir hier lesen, würde überhaupt keine Rolle spielen, wenn nicht Jesus für uns, für dich und für mich persönlich ans Kreuz gegangen wäre. Lasst uns zum Abendmahl gemeinsam beten. Wir singen dann noch ein Lied, bevor Brot und Wein durch die Reihen gehen und in Gedanken an Jesus denken, der bereit war, all das auf sich zu nehmen, damit wir heute im Frieden Christi leben dürfen. Großer Gott, ich stehe vor dir einfach dankbar für deine Liebe. Wir wollen die Liebe Christi zueinander bringen. Wir wollen zueinander Worte der Gnade, Worte der Heilung, Worte der Segnung sprechen. Wir wollen ermutigen und aufbauen. Wir wollen auch den Geschwistern und den Menschen, die außerhalb unserer Gemeinde, die nicht so sind wie wir, die anders sind wie wir, wollen wir mit deiner Liebe und deiner Gnade begegnen. Und das ist nur möglich, weil du es erstens vorgelebt hast und zweitens, weil wir deine Liebe spüren dürfen. Vater, wenn ich deine Liebe, die du mir am Kreuz zeigst, Jesus, wenn ich die nicht spüre, dann bin ich nicht in der Lage, Liebe weiterzugeben, weil ich selber leer bin. Aber weil ich dich sehe, weiß ich, dass ich keine Ausrede habe. So viel habe ich von dir erhalten und das möchte ich auch weitergeben. Ich danke für das Beispiel, was du am Kreuz gegeben hast. Ich danke dir für das Opfer, was du am Kreuz für mich bereit warst, auf dich zu nehmen. Ich bete deinem Namen, Jesus. Amen.